wunderschönen guten Morgen da draußen. Wir sind's, der Daniel und der Hauke, in Folge 207 am 21.03.2024. Und wir müssen ganz, ganz leise sein, weil ich glaube, Daniel hat heute nicht so gute Laune.
Doch, ich habe gute Laune. Warum habe ich keine gute Laune?
Du kommst, wenn du reinkommst, ich spüre immer sofort, ob du gute Laune hast oder ob du nicht gute Laune hast.
Es ist gar keine Laune aktuell.
Genau.
Es ist aber auch keine schlechte Laune.
Okay, ist ja auch in Ordnung. Schön, dass ihr wieder zugehört habt.
Voll nett, danke, tschüss. Der kürzeste Podcast der Welt.
Du trinkst gerade Matcha-Tee.
Jetzt habe ich gerade Kaffee, aber jetzt trinke ich gerade Matcha-Tee.
Matcha-Tee, da hast du dir jetzt richtig gegeben. Der hippe, geile Scheiß, den es nicht mal an der Tankstelle zu kaufen gibt oder in irgendeinem Kiosk, aber ich bin mir 100% sicher, dass dieser Matcha-Tee irgendwann auch beim Kiosk deines Vertrauens ist, beziehungsweise auch dann als Wodka-Mische.
Ja, schmeckt aber irgendwie.
Weil wer es noch nicht mitbekommen hat, Daniel hat Red Bull aus seinem
Speiseplan
gestrichen.
Ich bin viel langsamer als vorher.
Mich fisch.
Viel langsamer.
Und ja, das war ja schon sehr langsam. Aber ist okay. Dafür hängst du halt ein bisschen zu Hause ab, bist krankgeschrieben für dich selbst. Ein ganz neuer Mensch, kannst viel über dein Leben nachdenken. Und ich habe auch viel über mein Leben nachgedacht, denn Freitag war wieder kostenloses Häppchen und kostenlose Drinkszeit.
Schon wieder?
Ja.
Wo warst du denn jetzt schon wieder?
Ich war bei der Villa Viva.
Das kenne ich auch nicht.
Villa Viva. Villa Viva ist ein Hotel und das ist im sogenannten Münzviertel, so heißt das.
Kenne ich, ja.
Das ist, ich kannte es auch nur daran, dass man mal dran vorbeigefahren ist, hat man gedacht, so, was ist denn das für eine große Baustelle? Und das ist hinter der Markthalle. Und da hat Viva con Aqua ein Hotel hingezimmert.
Ach, das Viva con Aqua Hotel ist das. Ah, verstehe.
Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es Villa Viva ist.
Ja, das ist ja völlig irre. Okay.
Ja, total. Und die haben ihre Einweihungsparty da gemacht. Und da gab es kostenlos Häppchen und Drinks.
Und warum warst du eingeladen?
Häppchen und Drinks. Ich kenne ja jemanden, der jemanden kennt.
Ah, okay.
Also ich glaube, da waren ganz viele Menschen, die so wie ich.
Die kannten jemanden, den jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt.
Da waren unfassbar viele Menschen.
Na klar.
Alle waren sie da. Fettes Brot war da.
Ja,
Jan Delay war da. Und Ingo Pullmann war da. Ingo. Ich soll dich ganz lieb grüßen.
Oh,
Ingo Pullmann.
Schön.
Den habe ich lange nicht gesehen. Auf dem Rooftop gesehen.
Ja.
Weil die haben 12 Stockwerke.
Oh, krass.
Und, wie soll man sagen? Es ist schon sehr hip eingerichtet.
Klar.
Wenn man reinkommt, das ist schon sehr hip eingerichtet.
Hast du die Zimmer gesehen?
Ja.
Und auch normal so Design-Scheiße, wo nichts drin ist?
Doch, es gibt den üblichen Hotelteppich. Ich habe mich auch gefragt, warum gibt es eigentlich immer Hotelteppiche? Aber ich glaube, in dem Moment, als ich es gerade gefragt habe, habe ich mir selber beantwortet, dass die betrunkenen Leute, wenn die vom Kiez zum Beispiel herkommen, dass sie nicht so, weiß ich nicht, wenn er jetzt irgendwie Fliesenboden wäre oder wegen Lautstärke.
Ja, weil wenn man sauber machen ist das scheiße. Einmal draufgekotzt, kriegst du den Fleck nicht weg.
Ja, aber ich denke, in den heutigen Hotels, so ein Teppich liegt ja auch erstmal 40, 50 Jahre.
Ja, aber da kotzt dann halt auch Leute drauf, 40, 50 Jahre.
Oder kackt mal ein Hund drauf.
Oder sowas.
Ja.
Gab's da einen Schrank?
Da gab's auch einen Schrank.
Nee, da brauchst du gar nicht lachen.
Warum?
Geh mal ins Moxie-Hotel. Da gibt's keine Schränke.
Da gibt's keine Schränke. Da ist so eine offene.
Moxie-Hotels haben keine Schränke. Da gibt's auch keine offene Sache, wo du irgendwas reintun kannst.
Was ist denn das Moxie-Hotel?
Das ist auch so ein Design-Bums-Hotel.
Hier in Hamburg?
Überall. Vollkommen egal, wo. Frankfurt, Köln, Berlin, überall. Diese ganzen Design-Hotels und so, die machen halt so auf, yay, guck mal hier mit, hier, wie nennt man das nochmal, was hier auch in der Hebebühne ist? Die Wände, dieser
Putz.
Dieser Putz.
Wände ohne Putz.
Ja, genau, Wände ohne Putz, also einfach wirklich diese stumpfen.
Dieses roughe,
ja, genau,
rote
genau.
Klinkersteine.
Ja, nee, rot ist es nicht, es ist dann so heller Stein, weißt du, so große Blöcke, so.
Ja.
Und da gibt's halt einfach verfickt nochmal keine Schränke. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich da drin bin. Wirklich, ich find's richtig kacke.
Aber du lebst doch sowieso noch im Koffer.
Ja, aber
willst du mir doch nicht jetzt erzählen, dass wenn du auf Tour bist,
dass
du deinen Koffer auspackst in jedem Hotel, wo du da bist?
Wenn ich einen Off-Day habe, packe ich mir immer einen kleinen Koffer für den Tag sozusagen und für den nächsten Tag. Und diese Klamotten, die ich mitnehme, packe ich in diesen scheiß Schrank.
Einen Off-Day?
Ja. Lege schön in den Schrank
damit
rein.
Damit die nicht zerknittern oder was?
Ja, keine Ahnung, mache ich einfach so. Mache ich immer. Ich lege halt Sachen in Schränke.
Das ist super.
So, und darum macht mir das wahnsinnig, wenn in Hotels keinen Schrank gibt. Aber es ist ja super, dass Viva con Aqua einen Schrank hat. Viel schön.
Nicht in allen.
Okay.
Wie gesagt, es gibt so verschiedene Bereiche, da durften verschiedene KünstlerInnen ihr eigenes Hotelzimmer designen. Und es gibt so ein Viva La Berni-Zimmer mit einer Bar drin. Ich weiß nicht, ob die die extra da reingebaut haben oder ob die da immer drin steht. Und die Brote haben so eine Brotbox gebaut. Und zwar, das heißt, ich glaube, die ist auch relativ günstig. Da bezahlst du irgendwie 30 Euro und hast nur so eine Schlafkoje.
Ah, okay.
Da gehst du also an die Wand, machst das Ding halt auf und hast da so eine Brotbox.
Ja, und dann gehst du rein.
Gehst du rein und kannst du halt pennen. Was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Weil oft merke ich halt, Hotelzimmer, ich brauche sie eigentlich irgendwie nicht. Eine Dusche wäre ganz geil, aber so ein großes Zimmer brauche ich ja nicht.
Finde ich geil. Egal, wie lange ich in so einem Hotelzimmer drin bin, ein großes Zimmer finde ich geil. Stehe ich drauf.
Aber kannst du lange im Hotelzimmer bleiben?
Ja, total. Wenn ich eine Off-Day habe, gehe ich halt auch noch zu 90% halt auch nicht raus. Bleibe ich halt in meinem Zimmer drin. Ich hole mir ganz viel zu essen und dann lege ich ins Bett und gucke Fernsehen und freue mich. Wenn ich dann noch das Fenster ganz aufkriege, dann bin ich glücklich. Dann brauche ich zum Rauchen halt nicht immer runtergehen.
Das heißt, du rauchst im Zimmer, während da steht, bitte rauchen Sie nicht
im
Zimmer?
Nein, ich rauche nicht im Zimmer, ich rauche außerhalb des Fensters. Also ich rauche aus dem Fenster. Aber bei den meisten Hotels.
Ich habe jetzt übrigens das Rauchen jetzt hier gerade.
Habe ich gesehen. Du hast eröffnet.
Ich habe jetzt Rauchen eröffnet, weil du bist unerträglich, wenn du nicht rauchst.
Nö, das war für die letzten Male völlig entspannt. Wirklich, ernsthaft.
Für dich vielleicht.
Ach so, okay. Aber bei den meisten Hotels ist es ja so, dass ab Stockwerk 3 oder so, dass du die Fenster nur auf Kipp machen kannst und nicht ganz auf.
Damit die Leute nicht rausspringen.
Genau, da hast du unten ja so einen Schnubbi, den du halt nicht aufkriegst. Aber man hat immer irgendjemanden auf Tour mit, den man vorher schon weiß, wer es ist, und den ruft man, dann schreibt man kurz eine WhatsApp-Nachricht, ey, machst du mal eben hier mit deinem Tool-Ding hier mein Fenster auf, und dann kommt er eben und rüttelt da unten einmal dran rum mit seinem Tool-Ding und dann ist das Fenster auf. Ist perfekt. Und dann ist das Fenster. Aber ich kann es aber auch so nicht, also es geht mir nicht mal ums Rauchen, ich finde es schrecklich, wenn ich ein Hotelzimmer nicht ganz aufmachen kann. Ich finde das kacke. Ich mag das total gerne, auch mal Luft reinzulassen, weißt du? Und dieses auf Kipp ist irgendwie, weiß ich nicht.
Da bin ich raus. Ich gehe ins Hotel, ich lege mich hin, ich wach morgens auf, ich gehe dann raus. Maximal gehe ich noch ans Frühstücksbuffet.
Ja, wenn du jetzt wirklich auf Tour bist und du fährst einen Sprinter und du hast jeden Abend ein Hotelzimmer, so, dann kommst du irgendwann nachts um, weiß ich nicht, 1, 2 oder so in deinem Zimmer an. Klar, dann sitzt du vielleicht nochmal unten an der Bar oder draußen und haust den halben Liter rein und dann gehst du um 2 Uhr schlafen, dann stehst du morgens um 7 Uhr wieder auf, weil du von Hamburg nach München fahren musst. Macht total Sinn, sie einfach da reinzulegen und dann zu pennen. Aber selbst da möchte ich bitte mein Fenster aufmachen können. Weil das total Sinn macht. Also, aber ja gut, gab's da auch musikalische Untermalung? Hat jemand gespielt?
Ja, ich glaube, einer der Mitarbeitenden hat da so eine Coverband irgendwie hingestellt. Mhm. Also vorher hat eine Female DJ, sag ich Female DJ oder Female DJ?
Eine Frau, die aufgelegt hat.
Eine Frau, die aufgelegt hat, die hat nicen, hippen EDM aufgelegt. Nicen, hippen EDM, der da wirklich auch zu gepasst hat, klar. Zu der ganzen Situation. Es waren, wie gesagt, ultra viele bekannte Gesichter, wo man auch mal selber denkt, ach, du hast dich ja auch eingezeckt. Und hat man sich selber wieder erwischt, ich habe mich doch hier auch eingezeckt. Dann gab es lecker Häppchen. Und ansonsten hat noch König Boris aufgelegt. Also König Boris hat aufgelegt und Jan Delay haben aufgelegt.
Hat König Boris seinen neuen Hit aufgelegt?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir über Königs Boris neue Kleider. Ich meine, der steht ja, für was steht denn König Boris?
Das frage ich mich auch. Was kommt jetzt? Ich weiß nicht, wofür König Boris steht.
Also ich hätte sowieso das Ganze hier so eingeläutet mit alte Männer erklären jungen Leuten, wie das Internet funktioniert.
Aha.
Weil König Boris hat vor mehreren Wochen seine Kampagne gestartet mit seinen neuen Songs, die ich persönlich auf der musikalischen Ebene gar nicht schlecht finde.
Weil dann kommt so ein
interessanter 90er-Vibe rein, wo man denkt, so, das sind so My Chemical Romance, wollte ich schon sagen, Chemical Brothers Beats mit seiner Stimme und gut geschrieben und geiler Scheiß. Aber was halt wirklich witzig ist, sind diese TikTok-Videos dazu. Hast du dir die schon angezogen?
Ja, habe ich gesehen.
Und da wollte ich dich mal fragen, hat König Boris irgendwie in letzter Zeit, hat er sein Lächeln verloren?
Der lächelt wenig, ne?
Der hat gar keine, naja, wie soll ich sagen, keine Emotionen, wenn er diese Videos macht.
Ja, ja.
Der geht dann so, sagen wir mal, halbsteif durch die Straßen und sehr emotionslos und halb auch immer die ganze Zeit so, als wenn jemand, der 14, 15 Jahre ist und Praktikant, sagt so, könntest du mal cool und lässig durch die Straße gehen?
Und nicht lachen
und ich folge dich mit der Kamera. Oder was mein persönlicher Favorite ist, dass er sich bedankt hat, dass die Leute seinen Song halt streamen und dann einmal nur so heftig in die Kamera brüllt. und dann wieder so ein komplett emotionsloses Gesicht hat. Und
vielleicht gehört das zum Marketing. Wer weiß das?
Ich weiß es nicht.
Wer weiß das? Aber ich finde die Songs auch nicht scheiße. Das wollte ich dazu auch nochmal sagen. Ich musste sie ein paar Mal hören, um zu wissen, ob ich das gut oder scheiße finde. Und erst fand ich es irgendwie nicht so geil, aber mittlerweile, die gehen halt schon, die gehen ins Ohr, sagt man, ne? Die gehen ins Ohr.
Die Brote-Fans können ihm, glaube ich, verzeihen oder hören das halt auch.
Ja, ich bitte dich. Natürlich. Die sind ja auch alle mittlerweile Mitte 40.
Aber ich habe den jetzt noch niemals so richtig kennengelernt. Der fährt manchmal an mir vorbei mit seinem riesengroßen Mountainbike. Mm. Irgendwas macht er da in Bahnfeld. Der schließt da halt immer noch sein großes Mountainbike ab. Und das ist halt wirklich, wirklich riesengroßes Mountainbike. Wenn er da drauf sitzt, sieht das halt aus, als wenn er so ein 14-Jähriger zu Weihnachten halt gerade nochmal ein großes Fahrrad bekommen hat, wo der Vater gesagt hat, ja, aber in 2 Jahren, dann passt es halt richtig.
Ja, der ist ja auch ab und zu, der hängt ja auch ständig mit dem anderen Brotentypen rum, der früher diese Dreads hatte. Renz, Schiffmeister? Nee, wer ist da wer? Gefährliches Halbwissen.
Ist es der jetzt so einen grauen Haaransatz
hat? Genau der. Ja, der früher diese Zuppeldreads hatte im Endeffekt.
Der hatte früher Zuppeldreads?
Ja. Und mit dem ist auch ganz oft auf Konzerten. War auch super oft in der Nachtstube bei irgendwelchen Konzerten. Ich habe auch schon mal im Kino, habe die beiden schon mal gesehen, wo ich im Kino war, waren die beiden da. Ich hatte ganz lange gedacht, die beiden wären auch zusammen, an sich einfach.
Beste Freunde sind, wie lange gab es die Brote? 30 Jahre, oder?
Ja, ich meine 30 Jahre.
30 Jahre, ja. 30 Jahre Brote, was machen die denn dann?
Sich ausruhen und das Geld zählen, das würde ich machen.
Meinst du, die haben so viel Geld verdient?
Aber ich bitte dich, also.
Und die Brote hat's, da war es ja irgendwie ganz lange still. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es so auch die letzte Tour, so eine, das ist die letzte Tour und hoppala, in 5 Jahren kommt ein neues Album und dann gehen wir normal auf. Große letzte Tour. Also diesen.
Ja, nee, das glaube ich aber nicht.
Diesen Kaiser Franz, diesen Roland Kaisers letzte Tour.
Beckenbauer
für immer.
Hast du mit jemandem gesprochen, außer mit Ingo? Wie geht's Ingo denn überhaupt?
Ingo geht's fantastisch.
Das ist schön, das freut mich.
Ingo geht's fantastisch, habe ich ja gesagt. Den habe ich oben auf dem Rooftop gesehen. Da haben wir vorher noch gedacht, dass Jan Delay eigentlich Joko ist, von Joko und Klaas. Ist uns dann aufgefallen. Nein, das ist ja Jan Delay.
Jan Delay, ja.
Und mit dem habe ich mich fantastisch unterhalten. Und der hat mir ganz viel erzählt.
Natürlich.
In einer guten Sektlaune, in der er gerade gewesen ist. Über das Internet. Und das,
okay. Hat er das Internet für sich entdeckt?
Er hat das Internet für dich entdeckt. Und wo man gefragt hat, Ingo, wie lange hängst du denn so mit Reels und was? So, ja, eine Stunde. Und ich so, wow. Wenn ich ja erstmal in dem Sog drin bin, hat er mir erzählt, so witzig, dass er so total fasziniert gewesen ist von einem Hund, den er auf Instagram gesehen hat, der gemalt hat. Mhm. Also ein Hund, der einen Pinsel hatte und verschiedene Farbtöpfe und dann im Stile eines 3-Jährigen dann so eine Landschaft mit Bäumen und Himmel und sowas gemalt hat. Und habe ich ihn halt gefragt, ob der Hund vielleicht eine Baskenmütze aufhat und ob ihm Ohr fehlt.
War aber nicht so. Also ich kann dir sagen, Ingo und Internet ist eines der süßesten Sachen, die man sich vorstellen kann. Wo wir auf Tour waren, hat er immer Videos und Reels und so gemacht für Instagram, also immer einen Tag später, ne, für die Show, die gelaufen ist. Und er saß dann halt immer hinten im Auto und hat dann halt immer diese Videos fertig gemacht. Und das war göttlich. Das war einfach zu geil. Das war, weiß ich nicht, wie lange es auch immer gedauert hat.
Er hasst es, total.
Aber er hat sich voll Mühe gegeben. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Er hat wirklich gute Sachen gemacht mit diesen ganzen Live-Dingern und so. Das war echt cool. Aber ja, das fand das echt nicht geil. Überhaupt nicht.
Ja, und ansonsten war ich am Samstag bei Idols.
Hab ich gesehen. Die hatten eine hervorragende Support-Band, die ich schon seit ein paar Jahren verfolge.
Ditz oder Dietz?
Dietz, würde ich jetzt sagen, oder? Ich habe immer gesagt Dietz.
D-I-T-Z.
Mega geile Band, wirklich großartig. Ich habe das noch nie live gesehen, aber...
Es hat so einen krassen Nirvana-Vibe gehabt.
Ja, und auf auch, der Bühne. Sagt dem McCluskey noch was?
Ja.
Ja, genau, McCluskey. Für mich haben die sich immer wie die neuere Version von McCluskey angehört. So ein bisschen alternative, grungy, aber dann doch irgendwie so... Ja, auch schon Idols-Einflüsse, auf jeden Fall, definitiv.
Großartig. Roh, dreckig. Geile Riss. Ja. Der junge Frontsänger hatte auch ein wundervolles Kleid an, er hat so ein Sommerkleidchen angehabt und er hat die Crowd voll im Griff gehabt und ich fand es halt einfach so nice, dass der so lethargisch auf der Bühne so also der hat gar nicht getanzt oder sowas, der ist einfach nur so rumgelaufen, so in so einer kleinen Marilyn Manson Art und hat auch gar nicht großartig aufgerufen zu Moshpits oder Circle Pits, sondern hat einfach nur seine Finger bewegt und haben die Leute das gemacht.
Ja, geil.
Und das fand ich schon krass, aber bei Idols fand ich es einfach krass, wie ohne irgendetwas gesagt worden ist, die Leute halt einfach nur abgegangen sind.
Ja, ich habe Videos gesehen, die haben ja bis hinten rumgepokt, wie die Geisteskranken. Das war ja irre.
Wie da die Circle Pits aufgemacht worden sind,
völlig absurd.
Wie mitgesungen worden ist. Also was das für eine, innerhalb dieser Zeit, ich meine, deren Konzert wäre ja eigentlich, glaube ich, 2020 im Docks gewesen. Mhm. Das wurde ja abgesagt und seitdem waren die nicht mehr in Deutschland. Und dann halt diese Sport.
Festivals
waren sie, aber die waren halt dann nicht mehr selber auf Tour. Und dann das zu sehen, wie die Leute halt da abgegangen sind, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Also nicht bei irgendeinem Newcomer-Hip-Hop-Dude oder bei irgendeiner alteingesessenen Metalcore-Band, wie es da abgegangen ist, das war der Wahnsinn. Das Einzige, was ich hatte, und das ist auch so, wo ich denke, schwierig und ein schwieriges Thema, weil ich habe auf Instagram gepostet, dass ich zu den Idols gehe und habe mir Patrick von Jansen.
Ja. Nee, Patrick Jansen hast du nicht genommen.
Nein, Patrick, unser Paddy. Unser Paddy heißt KJ Paddy.
Doch, Patrick Jansen.
Patrick Jansen.
Ach, du warst echt mit Patrick Jansen unterwegs?
Nein.
Ach so.
Der hat mir nur geschrieben, als ich das gepostet
habe.
Okay,
ja. Sorry. Darf ich sagen, was er dir geschrieben hat? Weil das wollte ich dir nämlich schreiben.
Ja.
Man postet keine Tickets auf Instagram.
Ja, ist ja okay.
Hatte dir das gesagt?
Nein, das hatte
schade. Das wollte ich dir nämlich sagen. Ich so, Alter.
Ich weiß, dass halt Leute dann sagen können, hier, Barcode, whatever. Absolut. Ja, hat mir meine Begleitung auch gesagt.
Okay. Aber also so. was hat Patrick Jansen gesagt?
Er hat gesagt, man sollte das Ganze mit Vorsicht genießen, weil da schon von der Bühne ein paar Pro-Palästina-Aussagen getätigt worden sind.
Oh, von Idols?
Von Idols.
Okay.
Habe ich gedacht, ja, okay, alles klar, ja, ich lasse mich erstmal selber überraschen, was denn da so runterkommt. Mhm. Und wirklich innerhalb dieses Sets waren es relativ platte 4 Ansagen, also erstmal im Sinne von Pro-Palästina und dann this song goes out to all the victims of Palästina. Mhm. Also ich glaube so 4 Palästina-Aussagen und zwar so, das hat so einen faden Beigeschmack, weil ich mich danach noch mit jemandem unterhalten habe, der familiär halt auch ziemlich nah an diesem Thema Antisemitismus und Judentum halt hängt und sie meint so, ja, es war ein tolles Konzert, aber irgendwie wird es jetzt gerade so von den Bühnen halt so runtergerufen und man setzt sich nicht so richtig mit dem Thema auseinander. Man muss ja auch noch nicht mal eine Meinung dazu haben. Man kann ja vieles scheiße finden. Man kann trotzdem nicht irgendwie drüber hinweg zu sagen, so ey Leute, wir haben hier so 2 Parteien, die gegeneinander Krieg führen und das schon seit Jahrzehnten und jede Form davon ist halt scheiße und sich halt immer nur auf eine Seite zu stellen ist halt so ein bisschen, hat halt so einen faden Beigeschmack. Mhm. Habe ich auch gesagt, ich glaube, das wird dieses Jahr relativ häufig passieren, weil das, was in Gaza halt passiert, ist halt mega scheiße. Und das, was vorher passiert ist, war halt auch mega scheiße, dass sie eingelaufen sind, dass die Hamas eingelaufen ist und Leute entführt hat und Menschen umgebracht hat. Und jetzt ist das wieder in so einer Gewaltspirale, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie verhält man sich dazu, was sagt man dazu, wo ist das politische Standing, brauchst du überhaupt ein politisches Standing, das ist so.
Oh. Welche Seite ist richtig, welche Seite ist falsch?
Ja, aber es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt halt Menschen töten Menschen.
Ja, ja.
Und dann das finde ich halt total schwierig, auch gerade diese Band. Jetzt war es so, jetzt das neue Album zu hören, wäre total cool, aber irgendwie habe ich jetzt so ein, irgendwie ist auch so blöd, weil es nur so platte Sprüche von der Bühne runter sind. Mhm. Und wie gehst du damit um? Und ich gehe hundertprozentig davon aus, dass diese Festivalsaison halt sehr viel passieren wird von der Bühne runter in Bezug auf Gaza und auf Palästina.
Glaubst du?
Ja, voll.
Von welchen Bands denn? Frage ich mich gerade.
Wer hat es erfunden? Nee, aber wer hat es erfunden? Nura hat es als erste gemacht. Nura war diejenige, die halt auch dann ausgeladen worden ist von Berlin Tag und Nacht, nicht, sondern von
Late Night Berlin.
Skape haben das letztes Jahr schon gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass halt gerade irgendwie in diesem Konstrukt, in diesem Punk-Konstrukt, da sehr viel passieren wird, wo halt die Bühne sozusagen genutzt wird, um sich nicht wirklich, ich finde es immer so, ist ein schwieriges Thema, aber es ist immer so einfach, von der Bühne halt platte Sprüche runterzuwerfen. Und je größer die Crowd, desto einfacher hältst du die Sprüche, damit alle irgendwie dann auch verstehen können. Aber dieser Konflikt und diese Situation bedarf halt mehr als nur ein plattes Pro-Palästina. Weil es ist irgendwie, das fühlt sich halt einfach hier in diesem Land halt falsch an. Verstehst du, was ich damit meine?
Ja.
Also es nur mit so einem Pro-Palästina-Ruf und ohne sich mit dem Thema so wirklich auseinanderzusetzen. Oder man sagt halt gar nichts. Aber ist es die Situation, sagst du halt was oder sagst du halt nichts?
Ich bin halt auch einfach zu wenig in dem Thema drin, um da irgendwas zu sagen.
Ja, aber sagen wir einfach so, wie würdest du darauf reagieren, wenn unabhängig davon, ob sie es machen würden oder nicht, dass deine Band, mit der du unterwegs bist, mhm. Pro-Palästina-Shoutouts von der Bühne runter machen.
Kannst du nicht sagen.
Würdest du dann sagen so, ah, finde ich ein bisschen schwierig.
Aber wäre die, ja, wär die andere Seite denn besser?
Das ist ja das Ding.
Ja, ja.
Es ist ja nicht, aber, so, ein, es ist nee, ja nicht nee, so einfach.
Genau, aber ich frage dich, wäre es denn vertretbarer, wenn sie keine Pro-Palästina machen würden und negativ darüber reden würden zum Beispiel? Ist das besser, ist das schlechter?
Ich glaube oder ich hoffe, dass der Gedanke dahinter folgender ist, darauf aufmerksam zu machen, dass da, was in Gaza passiert, nicht richtig ist. Mhm. Es hat ja auch diesen faden Beigeschmack halt, dass die Hamas einfach in Israel reingelaufen ist und Leute gekidnappt hat. Und auf der anderen Seite hörst du dann halt über viele Sachen, die halt auch von Israel in Bezug auf Gaza nicht richtig laufen. Also wie gesagt, das ist ein Konflikt, der seit Jahrzehnten besteht. Und du hast auf der einen Seite einen ultrarechten Politiker, Netanyahu, und auf der anderen Seite hast du halt einfach eine, in Anführungsstrichen, Terrororganisation, die das Sagen halt hat. Und dazwischen sind halt einfach ganz viele Menschen und junge Menschen und Kinder und Frauen auf beiden Seiten, die darunter leiden. Und wie machst du das denn von der Bühne sichtbarer, ohne dabei zu sagen, diesen gut und diesen schlecht?
Aber wenn sich jetzt irgendeine Band auf die Bühne stellt und sagt so, es ist geil, was Putin da macht. Du stellst dich ja immer auf irgendeine Seite. Die Frage ist natürlich, welche Seite ist jetzt scheiße und welche nicht. Du weißt, worauf ich hinaus will? Das ist so.
Ja, aber ich glaube, auch gerade bei dieser Situation ist, da gibt es gerade keinen... welche Seite ist scheiße und welche Seite ist nicht scheiße, sondern gibt es einfach einen krassen Konflikt, wo ultra viele Menschen auf beiden Seiten drunter leiden. Bei Putin ist es ja was anderes.
Ja,
Putin
ja.
führt einen Angriffskrieg. Ja,
das war jetzt ein blödes Beispiel, aber ich wollte es nur so ungefähr mal beschreiben. So.
Ja, ich weiß. Ja, ja. Das, also Putin ist schlichtweg ein Diktator, ja, und er führt einen Angriffskrieg. Und viele der jungen Menschen, die in der ersten Welle halt in die Ukraine reingefahren sind, das waren ja alles Kids, die gedacht haben, dass die da eine Übung fahren. Das waren ja alles Leute, die gedacht haben, ja, wenn wir jetzt ja in die Ukraine fahren, dann klatschen die uns zu und werden jetzt ja nicht, die werden jetzt ja wohl nicht hier mit uns Krieg führen, sondern die waren halt einfach total überrumpelt. Also das ist halt, wie sagt man so schön, Menschenmaterial. Mhm. Also eine vollkommen andere Situation. Yeah. Und dann habe ich auch drüber nachgedacht, wie ist das mit dieser Art so plakativ einfach politische Haltung halt von der Bühne runter zu brüllen. Also ab wann fängt es an, unangenehm zu werden? Und für mich war es halt in dem Moment war es halt irgendwie beim ersten Mal noch so, okay, ist das gerade so wirklich passiert? Und warum, und dann mal reingehört, warum finde ich das gerade unangenehm? Und beim zweiten Mal war es so, ja, okay, jetzt spricht er halt einfach auch erstmal über die unschuldigen Opfer, die halt in Gaza halt draufgehen. Finde ich halt gut. Und dann gehen es aber trotzdem immer noch weiter. Und jede Aussage war aber nicht so, wir setzen uns mit dem Thema auseinander, sondern es ist ein plakativer Ausruf, der überhaupt gar keine, weiß ich nicht, keine beiden Seiten sieht. Und das finde ich halt schwierig. Oh, schwieriges Thema. Oh, Daniel, jetzt sind wir voll in Politik und sowas rein.
Das ist einfach ein schwieriges Thema, weil ich null in dieser ganzen Sache drin bin. Null, 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 null. Einfach null, null. Ja,
aber du kannst doch nicht sagen, dass du nicht ganz in dieser Sache drin bist.
Nee, bin ich nicht.
Ja, du bist nicht in dem Thema Israel und Palästina drin.
Ja.
Bin ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht so sehr. Aber wenn ihr, wie ich schon gerade gesagt habe, wenn es so passieren würde, du bist auf der Bühne und du arbeitest mit einer Künstlerin oder einem Künstler zusammen, machst vielleicht Backup oder bist halt vielleicht die Person, die halt gerade das erste Mal mitfährt und dann passiert so eine Geschichte.
Mhm.
So, wie gehst du damit um?
Wüsste ich nicht.
Wann fängt es an, unangenehm auf der Bühne zu werden? Und wir sind in einer Situation, wo sich das in den nächsten 1 bis 2 Jahren hochschaukeln wird.
Ja, aber ist es direkt antisemitisch, wenn du von der Bühne wie Idols pro Palästina was sagst? Weißt du, was ich meine? Also das Idols sind ja keine Nazis, Mann.
Auf gar keinen, nein.
Weißt du,
weil sie halt auch irgendwo bei irgendeinem Song vorher nochmal, das geht raus an alle Antifaschisten.
Ja, 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 darum. Das habe ich auch mehrfach schon gesehen. Darum wundert mich das gerade so. Vielleicht differenzieren sie das auch einfach gar nicht. Also würden die sich da hinstellen und sagen, hier, pro-Palästina, tot allen Juden. Okay. Klares Statement, Alter. Ne? Also alles klar, bitte verpisst euch. Aber ich finde das schwierig, ich weiß es nicht.
Das ist aber eine gute Frage, dass du halt sagst, wann fängt Antisemitismus an?
Ja, genau.
Und der war für mich eine ganze lange Zeit, weil er verschluckt irgendwie in unserer Gesellschaft, genauso wie das Thema ich hätte nie damals gedacht, vor 2014, 2013, dass dieser Rechtsruck nochmal wieder so nach vorne kommt, wie er jetzt gerade ist, und dass aus allen Löchern auf einmal die Nazis wieder rauskommen. Sondern ich dachte es einfach so, ja, das sind das sind diese 2-3%, die sich halt irgendwo in Sachsen verschanzt haben, ja,
in der Wolfschanze.
In der Wolfschanze. Oder noch geglaubt haben, dass Hitler irgendwie auf dem Mond lebt oder so. Aber das Ding ist halt vorbei. Ich meine, wie oft haben wir das halt irgendwie in unserer Zeit in der Schule in den Kopf geimpft worden und haben Beiträge gesehen, haben Schindlers Liste gesehen, haben die ganzen Bilder gesehen, haben einfach gesagt, und das war für mich halt so, ja, Nazis, das wird auf jeden Fall nicht, das ist nicht mehr salonfähig, das wird nicht mehr Vogue gehen. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo die AfD irgendwie in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie zweit- bis erststärkste Partei ist. Und das ist halt so, oh, okay, krass. Und genauso wie ist es mit dem Antisemitismus, dass die Vorfälle, dass sie mehr werden, dass es verhäuft nach oben geht und dass sich Menschen in diesem Land nicht mehr wohlfühlen. Wo fängt Antisemitismus an? Und ich glaube, da müsste man jemanden halt einladen oder mal fragen, der wirklich den Hintergrund hat. Wann fängt für dich eigentlich Antisemitismus an? Ich kann dieses Gefühl nicht reproduzieren. Nee, oder genau.
Ich kann es nicht so nachvollziehen und nachfühlen.
Aber trotzdem habe ich auch als reiner Bio-Deutscher, wenn ich da auf dem Konzert bin, trotzdem ein schlechtes Gefühl und trotzdem ein mummiges Gefühl und sage irgendwie, das ist irgendwie ziemlich undifferenziert. Und glaube halt einfach daran, dass das, also das politische Reden und das die Bühne nehmen als nicht nur, ey, wir sind hier alle in einem safen Raum und wir sind in einem geschützten Raum und wir haben alle irgendwie Spaß miteinander und das passieren wird, sondern dass auf den Festivals halt relativ häufig dann so Shoutouts kommen werden. Weil mit der AfD machen wir es ja auch.
Ich wollte gerade sagen. Also, ne, das ist ja nicht so, als würden unsere ganzen deutschen Bands sich nicht auf die Bühne stellen und sagen, geht wählen, nicht die AfD, scheiß Nazis, bla. Ne?
Ja.
Also, ganz klar. Nicht, dass das schlecht ist, glaube ich. Also, verstehe ich jetzt nicht falsch.
Nein, das ist so gut. Das ist ja auch okay.
Naja.
Und wie sehr ich mich noch drüber aufgeregt habe, 2018, 2019, dass die großen Bands sich politisch überhaupt gar nicht äußern, ist es jetzt so, dass ich denke, ey, krass, eigentlich wie viel Politik jetzt eigentlich gerade in...
Ja, selbst die Helene Fischer stellt sich hin
und
sagt's so und hat erstmal 80% ihrer Fans verloren. Nein, das ist Quatsch. Aber die wird mit Sicherheit Fans verloren haben, auf jeden Fall. Weil wo diese komische Kampagne rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war, außer Michelle, das waren ja mehrere KünstlerInnen und SchauspielerInnen und Schauspieler und so, die sich dagegen die AfD gestellt haben. Und das, die waren alle auf so ein Bild. So. Und dann konnte man sich bei TikTok und bei Instagram die Kommentare angucken. Oh, die auch, ich höre sie nie wieder. So, ne? Klar, safe hatte die Fans, die halt auf jeden Fall stramm blau waren. So, hundertprozentig.
Stramm blau.
Im wahrsten Sinne des Wortes beides.
Ach, wenn ich diesen Grupalla schon sehe, Alter, mit seiner Deutschlandflagge als am Revers, was er immer dabei hat, in seinem blauen Anzug, dann drehe ich so durch, Alter. Das ist so. Der ist meine Fresse.
Meine Fresse.
Das regt mich so auf. Ja, die sind ja auch schlau. Das ist ja das Problem. Die sind schlau und rhetorisch klug und wissen ganz genau, wo sie andocken müssen. Entweder bei TikTok oder draußen auf der Straße. Und ich denke halt einfach nur so, Mann ey, ihr seid so gerissen. Und ich wünsche mir wieder die ganzen NPD-Nazis von früher zurück.
Die das Internet nicht verstanden haben.
Die das Internet nicht verstanden haben oder das Leben halt auch nicht verstanden haben.
Die AfD hat das Internet-Game durchgespielt. So, ich habe mir irgendwann letzte Woche, wo ich nur zu Hause war, einfach mal die Mühe gemacht, mir Instagram-Kommentare und TikTok-Kommentare pro AfD, weißt du, wenn irgendwas geschrieben worden ist, mir halt mal die Profile von denen anzugucken. So, das sind fast nur Bots. Das sind irgendwelche Fake-Profile, die erstellt worden sind und die sitzen halt irgendwo in, weiß ich nicht, Timbuktu und werden bezahlt dafür, dass sie halt die ganze Zeit nur Scheiße schreiben. Weißt du, die haben dann so 20 Freunde, die aber auch alle Bots sind. Nein, es ist kein Scherz, es ist wirklich so. Du erkennst das ja ganz, ganz leicht. Das ist ja genauso, als wenn du, weiß ich nicht, bei Facebook reinschreibst, so, ey, hallo, ich habe hier Tickets abzugeben oder irgendwas. Und dann kommt sofort drunter, ja, hallo, ich kaufe dein Ticket oder ich habe noch Tickets zu verkaufen, ist das Allerbeste. So, Rechtschreibung gleich null, immer so halt der gleiche Text. Dann gehst du auf das Profil drauf und dann hat die Person 3 Freunde. So, und ist beigetreten vor 2 Monaten. Also, ne, du erkennst das ja, dass es halt Bullshit ist und Fake ist, so. Und so ist es da halt auch. Das war total krass zu sehen, wie viele Pappnasen da rumlaufen, die halt nicht echt sind. sondern irgendwo sitzen und wahrscheinlich 20 Accounts haben und mit diesen 20 Accounts halt die ganzen Kommentarspalten ja, zerpflücken.
Richtig, und wir mit unserem blöden Wertesystem und die Leute von der SPD und den Grünen mit ihrem beschissenen Wertesystem sagen, nee, das machen wir nicht, wir arbeiten jetzt nicht mit Bots und verstreuen überall Liebe. Wo sind die ganzen Bots, die Liebe verstreuen? Wo sind die ganzen wo sind die ganzen Bots, die halt generiert werden von irgendeiner künstlichen Intelligenz, die unter solchen Postern schreiben, voll viel Liebe, Regenbogen, bam, Einhorn.
Apropos Regenbogen und Einhorn, hast du die neuen Trikots gesehen der deutschen Nationalmannschaft?
Finde ich fantastisch.
Ey, ich finde sie großartig. Die Kommentare darunter sind, also das ist, also ich weiß, also wirklich, wie man sich als Typ, und ich rede wirklich nur von Typen, absolut nur von Typen, wie man sich als Typ darüber aufregen kann, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr ein weißes Shirt hat, wo keine Ahnung was drauf ist, sondern jetzt, was die Farbe ist, rosa, pink. Ja, die ist pink. Doch, pink, die ist
zwischen,
pink.
Zwischen pink und rosa, ein bisschen schwarz mit eingebaut.
Genau.
Sieht derbe. Ich find's, sieht super woke aus.
Ja, es sieht super woke aus und das stört die Leute halt.
Toni Kroos sah noch niemals so sexy aus.
Ja, und das stört die Leute halt und es war so geil, es gab dann ganz viele Leute, die einfach immer so einen Wikipedia-Artikel unter die Kommentare geschrieben haben, dass Pink früher eine männliche Farbe war. Fand ich total geil. In diesem einen Artikel waren garantiert so 150 Postings von so 8-9 Leuten, die immer wieder unter so ein Ding gepostet haben von wegen so, ey, Pink war früher eine männliche Farbe und so ein Wikipedia-Artikel. Das war großartig. Das war sau witzig.
Tja, dann sind es auch keine richtigen Fußballkenner, weil richtige Fußballkenner wüssten nämlich, dass Bodo Egner und Andi Köpke damals, als wir 1990 die WM gewonnen haben, pink getragen haben. Das Torwarttrikot, was damals, ich glaube, für Auswärts- oder für Heimspiele genutzt worden ist, war pink. Beziehungsweise sah dem Trikot relativ ähnlich, was
aber
wir
nur
heute
eins.
Tragen.
Jetzt haben wir 12. 11, Entschuldigung, Fußball. 11. Jetzt haben wir 11 Trikots davon. Das ist zu viel.
Ja.
Das ist zu viel.
Vielleicht
für den Deutschen. Vielleicht
kann Manuel Neuer ja auch gegebenenfalls dann braun tragen.
Ja, stimmt, genau. So eine schöne SS-Uniform könnte er tragen. Eine schöne braune SS. Nee, die waren schwarz damals, glaube ich, ne? Die SS-Leute waren schwarz, ne?
Meinst du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es grau war.
Oder so grau? Grau. So ein fieses Grau. So ja, fieses kann grau. Natürlich auch sein.
Gut geschnitten, ja,
wird
gut geschnitten.
Genau, eng anliegend.
Gut geschnitten, skinny.
Ja, damit man auch schön im Stechschritt laufen kann. So, ist dann vielleicht ein bisschen hinderlich für Neuer, wenn er dann halt sich mal stretchen will oder so. Aber vielleicht ist dann die deutsche Kartoffel dann halt ein bisschen besser drauf.
Also wenn wir keine anderen Probleme haben.
Ja, vor allem, was ist doch scheißegal, Mann, Alter. Die spielen viel Spiele, fliegen raus. So, dann hat sich das auch gegessen mit dem Scheiß-Trikot.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Julia,
wollen wir jetzt eine Wette abschließen, dass die in der Vorrunde rausfliegen?
Ja.
Einmal essen gehen.
Einmal essen gehen. Glaube ich nicht.
Okay.
Weil das Ding ist halt einfach, ich würde es ja auch total gerne, weil ich mich sehr, sehr gut gerade im Fußball befinde, im Fußballwissen. Und du halt nicht.
Nö.
Und gerade Julian Nagelsmann halt. Sag mal,
er hat Julia oder Julian?
Julian Nagelsmann.
Wer ist das?
Julian Nagelsmann, das ist unser neuer Trainer.
Ah, okay, gut.
Für die deutsche Nationalmannschaft. Schön. Der ist nochmal 10 Jahre jünger als ich und 10 Jahre jünger als du.
Gut, das ist so.
20.
Schick. 20, so. Geil.
Der ist Trainer für diese EM ist es, ne? EM.
Dieses Jahr.
Die EM im eigenen Haus.
Ja.
So. Und ich wette mit dir, dass wir mindestens bis zum Halbfinale kommen, weil der hat nämlich ausgekehrt. Der hat nämlich die ganzen alten Leute, beziehungsweise.
Ist Müller raus?
Müller darf noch.
Okay.
Müller darf noch, aber er hat sich aus Stuttgart und Leverkusen, also die Mannschaften, die jetzt gerade richtig überzeugen, Leute rausgeholt, wo ich denke, das ist eine gute Idee.
Also er haut dann eine junge Mannschaft rein.
Und dazu noch so ein Toni Kroos, der die Saison seines Lebens spielt, irgendwie mit 45 Jahren so noch dazu. Das wird fantastisch. Ich freue mich darauf.
Ah,
fußballerisch freue ich mich tierisch. Es nervt mich ja halt auch so. Ich liebe Fußball. Oh, jetzt zeigst du mir halt schön.
Nee, das stretcht
gerade. Daniel hat mir gerade seinen Bauch gezeigt, wie das da halt aussieht. Haben sie deinen Bauchnabel abgeklebt? Ist da aufgegangen oder was?
Nee, die sind doch durch den Bauchnabel, sind die doch mit einer Kamera rein. Also an den Bauchnabel mit einer Kamera rein, in den Bauch und dann oben mittig haben sie ein Loch gemacht und hier rechts unten haben sie ein Loch gemacht. Und da sind sie mit diesen Werkzeugen reingegangen. Weißt du? Also 3 Löcher habe ich gehabt.
Mit diesem Matrix-Werkzeug?
Ich glaube ja.
Aus Matrix, wo sie das Ding halt rausgesaugt
haben? Ja, genau so haben die das gemacht, ja.
Ja. Hängst du halt hier.
Ja,
darf
halt
ich
hier.
Es nochmal sehen? Eieieiei.
Eins, also da sind sie mit der Kamera rein, hier mit dem Endoskop, hier mit dem Endoskop und hier war das Loch, wo da kam so ein, du hast dann so einen Schlauch im Bauch, ne?
Genau, und der saugt dann quasi gesehen den ganzen Scheiß ab, oder?
Ja, dieses Wundwasser läuft dann halt da raus. Und da war halt das Loch vom Wundwasser, von dem Schlauch.
Hast du ein Foto davon? Wie du ausgesehen
hast? Nee. Also ich habe eine unglaublich gute, wie nennt man das, Regenerationsphase. Ja, so. Es war unfassbar wenig, was rausgelaufen ist, und auch das Loch ist total gut zugedingst.
Hört man sie, heilen ja schon.
Ich heil halt wirklich.
Kurz aufgeschnitten, dann wieder zusammen. Du bist der Wolverine.
Ich heil halt wirklich, wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Aber es war super eklig, wo sie diesen Schlauch rausgezogen haben. Ich möchte gar nicht wissen, wie weit der und wie lang der war. Aber
warst du bei vollem Bewusstsein, als sie den Schlauch rausgezogen
haben? Ja, den ziehen die so raus. Das heißt, einmal tief einatmen und dann ausatmen und dann zieht ihr den raus. Und dann merkst du, wie du so ein super ekliges Gefühl, Alter. Das war richtig ekelhaft. Das tat nicht weh oder so, ne? Das war einfach nur super eklig, dass irgendwas in deinem Bauch da gerade richtig, richtig, richtig durchgezogen wird. Das war super widerwärtig. Ekelhaft. Nee, aber ich heile sehr gut. Das ist ja auch bei Tattoos so. Wenn ich Tätowierungen habe, ich heile halt mega gut. Die Haut, das funktioniert irgendwie, keine Ahnung.
Hast du auch so tolle Narben. Haut?
Was?
Hast du auch so tolle Haut? Mein Tätowierer der freut sich immer, wenn ich vorbeikomme, meint, das ist so geil, auf deiner Haut zu tätowieren.
Hat mir bis jetzt auch jeder Tätowierer gesagt, bei dem ich war. Wirklich, die meinten so, Alter, das ist so krass. Dich zu tätowieren ist so gut, das macht so Spaß. Ja, nee, ernsthaft, das finden die total gut. So, und so ist es auch mit den kleinen Narben, wo die Ferienhaut gezogen haben. Die Ärzte meinte, also meine Hausärzte, meinte halt auch so, es ist ja mega gut verheilt, was ist da denn los? Das ist ja der Hammer. Ich so, okay, ist das schlecht, ist das gut? Nee, ist super.
Apropos verheilen. Und Narben heilen sofort zu. Hast du den neuen Trailer von The Crow gesehen? Das ist schrecklich.
Ja, ich habe ihn gesehen. Und ich verstehe es halt auch nicht. Will ich nicht. Möchte ich nicht. Auch wenn der Typ von S, ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
Bill Skarsgård.
Genau.
Bill Skarsgård? Einer von den Skarsgård. Ja. Die sind ja alle irgendwie miteinander verwandt. Ich glaube, da gibt es von den Skarsgårds, gibt es, glaube ich, gefühlt 10 oder 15 Schauspieler, die halt in jedem Film mitspielen, und man denkt, ist ein Skarsgård.
Ja, auf jeden Fall, der von S ist halt ein großartiger Schauspieler, auf jeden Fall, mega. Ich mag den total gerne, aber das ist halt so ein Film, wo man einfach verfickt nochmal seine Finger von lässt und das nicht nochmal wieder macht. Also absolut nicht.
Also allein dieser Trailer in diesen hellen Farben.
Ja, macht alles überhaupt keinen Sinn! Was ist das denn?
The Crow ist doch in der Dunkelheit, es ist doch in der Nacht.
Düster.
Es ist düster.
Gothic-Mucke.
Liebe.
Mega. So, aber finden wir kacke. Was ich wiederum gut finde, es gibt eine Fortsetzung von einem meiner Lieblings-Zombie-Filme.
Ein Zombie hängt am Glockenseil.
Nein, World War Z. Es gibt einen zweiten Teil, der ist fertig. Der kommt jetzt bald raus. Und die beiden Trailer sind mega geil, wirklich. Also ohne Witz, also die Trailer sind ultra geil. Das wird, glaube ich, das absolute Popcorn-Kino, weil der erste Teil war ja schon total geil. Ich meine, sorry, Zombies, die wahnsinnig schnell sind, stehe ich ja drauf. Finde ich ja großartig, keiner hat eine Chance. Alle laufen übereinander, mega einfach. Und beim zweiten Teil setzt er nochmal drauf. Wieder Brad Pitt, hier Drehbuch gemacht und so ein Quatsch, und spielt auch wieder mit.
Nein,
ja,
darf er wieder?
Ja.
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich World War Z nicht so gut gefunden habe.
Oh, ich habe ihn geliebt. Also ich liebe den wirklich.
Ich finde den gut.
Weil der neu war. Der hat das ganze Ding nochmal auf so einem, dieses ganze alte Zombie-Gehabe halt nochmal so ein bisschen hochgeballert.
Nein, jein. Sagen wir, auf einer sehr Holly-lesken Art.
Ja, aber das finde ich nicht schlimm.
Blockbuster. Das fand ich nämlich zum Beispiel bei 28 Days Later oder bei 28 Weeks Later fand ich das viel, viel besser umgesetzt.
Ja, das war ja auch eher so ein bisschen independent und bla, klar, das kannst du ja auch nicht vergleichen.
Nein.
Das ist ja was ganz anderes. Und wusstest du im Übrigen, dass es 28 Days Later nirgendwo auf keiner verfickten Plattform zum Streamen mehr gibt und dass die DVD plus Blu-ray und jegliche Steelbox, die es dazu gab, nicht mehr verfügbar ist.
Soll ich dir eine ausleihen?
Nee, brauchst du nicht. Ich wollte das nur mal gesagt haben. 20 Weeks Later kriegst du halt noch, aber den ersten Teil kriegst du nicht mehr. Gibt's nicht. Keine Ahnung, warum das weggenommen worden ist. Kein Plan. Und dann haben die ganzen Freaks sich halt die ganzen DVDs und Blu-rays gekauft und die gibt's auch nicht mehr. Völlig irre. Wollte ich mal gesagt haben.
Gut.
So. Und selbst wenn du diesen Scheißfilm gekauft hättest,
wäre der weg gewesen.
Bei Amazon wäre der weg gewesen.
Warum?
Weil die es können.
Ja, aber wenn du einen Film kaufst, dann hast du den doch für immer.
Ich hab's mir durchgelesen. Wenn der Film aus irgendwelchen Gründen, weil Länderstatus gibt's ja und so ein Quatsch, ne? Du kannst ja einige Ami-Filme nicht in Deutschland gucken und so weiter. Oder der, einfach nicht mehr verfügbar ist, weil der nicht mehr von der Verleihfirma zum Beispiel freigegeben ist. Dann ist der weg.
Okay.
Dreistigkeit. Möchte ich mal gesagt haben.
Aber kommen wir nochmal zurück auf das politische Thema.
Ja, unbedingt.
Jetzt sind wir, sagen wir mal so, wir hätten jetzt einen neuen Club.
Ja.
Und wir haben Bands, die sich in der Form politisch äußern, von der Bühne herunter. Wie gehen wir damit um? Weil ich glaube, was man halt sagen kann, ist, was ich auch vollkommen okay finde, ich kenne mich nicht in diesem Thema aus.
Nee, ich auch nicht.
Es ist darum. Weit weg
ja.
Und es fühlt sich so an, als wenn es, gerade auch weil es so medial irgendwie so rausgekehrt ist, es ist irgendwie gerade kein Thema. Und trotzdem hast du da Bands, die sich in der Form so äußern, wie jetzt zum Beispiel sich Idols geäußert haben. Heißt es denn nicht in der Form, dass man auch sich damit auseinandersetzen muss, um da ein klares Standing zu haben?
Man sollte sich damit man sollte sich wahrscheinlich sowieso damit auseinandersetzen. Einfach für sich selber, dass man da irgendwie ein klares Standing für hat und weiß, was da abgeht und weiß, was da passiert. Aber ich glaube, wenn du einen Club hast und das Bands dort machen, sollte man sich mit dem Thema schon auseinandersetzen. Ich meine, das tun wir ja auch, indem wir keine rechten Parolen dulden, dass wir keine Grauzonen-T-Shirt-Leute reinlassen, dass wir Bands auch nicht oberkörperfrei spielen. Weißt du, das machen wir ja schon so. Also wir haben ja schon unsere Steps im Endeffekt so. Und das ist dann wahrscheinlich das nächste Thema, was hinzukommt.
Nächste Frage wäre dann auch in Sachen T-Shirts. Sagen wir so, wir haben mal eine Situation gehabt auf einem Konzert hier bei Von Holzen in der Hebebühne, wo wir uns
Von Holzen Lanzer-Shirts anhaben. Hast du eigentlich schon gesehen, dass Von Holzen alle die gleiche Frisur haben?
Die haben aber den gleichen Friseur.
Ja, die Mama. Geil. Ja, sorry, ja.
Warte, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Kann sein, dass es die Mutter macht. Und wenn die Mutter das macht, dann macht sie das sehr, sehr, sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut. Ja. Nee, aber Von Holzen war jemand hier drin, der hatte ein Rammstein-Shirt an.
Ja.
Und es gab Leute, die sich da halt auch echt drüber aufgeregt haben.
Gäste
und halt auch, wie weit kann ich gehen? Aber es gab Menschen, die sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, wir sind als Club dafür zuständig, zu sagen, du musst jetzt raus.
Ja, okay.
Weil Rammstein gerade auch in der Form, also es war ein bisschen her, dass
Lindemann, dass das rausgekommen ist, ja.
Ja, genau, bla, aber trotzdem so. Ja. Wie gehst du dann damit um?
Also wir haben es tatsächlich in der Astra-Stube, wir hatten den Fall mit Rammstein nicht, das weiß ich, aber ich glaube, dass wenn Leute auf uns zukommen würden und würden sagen so, ey, mich stört das, und wenn dann vor allen Dingen Leute aus der Produktion auf einen zukommen und sagen, ey, das stört uns, der muss raus, dann würde ich die Person zur Seite nehmen und sagen, hör mal zu, mein Freund, dein Shirt sorgt hier gerade so ein bisschen für Aufregung, ich möchte auch gar nicht darüber diskutieren, warum das jetzt so ist, und deine Meinung ist mir dazu auch ziemlich egal. Wir haben jetzt genau zwei Möglichkeiten, entweder wir müssen dich rausschmeißen, oder du gehst los und ziehst dir ein neues T-Shirt an, oder du gehst vielleicht zum Merch und kaufst dir ein T-Shirt von der Band und ziehst das dann an. Mhm. So würde ich das machen. Ich würde dir aber nicht einfach so rausschmeißen.
Würdest du einen Unterschied machen im Sinne vom Alter? Also würdest du sagen,
nein, auf gar keinen Fall.
Wenn jemand 16 ist, dann wird er, oder 16, 17, 18, wird er anders behandelt als zum Beispiel jemanden, der 40 ist und schon relativ reflektieren kann? Okay.
Würde ich nicht.
Weil
weder bei Rammstein, noch bei Freiwild, noch bei Onkels, noch bei anderen Grauzonen.
Da habe ich mich gerade bei Ängst gesehen, ne? Der war halt auch, oder der hat ja auch in der Form der ist dann eher offener und sagt dann halt so, ey, wisst ihr was, du hängst hier gerade mit einem Freiwild-Shirt rum, das finden wir als aber von der politischen Ebene nicht so geil, du kannst jetzt Folgendes machen, du kannst jetzt dir da hinten am Merch-Stand, kannst du ein Shirt von uns holen und das andere Shirt bleibt hier.
Ja. Ist doch eine
super. Und das ist auch irgendwie
eine feine Art.
Weil andere Leute nehmen auch, die kommen dann sofort raus.
Nee, das finde ich Quatsch. Sofort raus würde ich sie definitiv nicht schmeißen. Anders wäre es, wenn jemand ein Bursum-Shirt anhätte oder ein Lanzer-T-Shirt. Den würde ich halt erst gar nicht reinlassen. Oder offensichtlich rechtsradikale Symbolik trägt. So, safe. Also die würden auch nicht reinkommen, egal ob die ein Ticket haben oder nicht. Ganz klar. So, aber bei allem, was Grauzone ist und auch Rammstein, würde ich der Person safe auf jeden Fall noch die Möglichkeit geben, das T-Shirt zu wechseln. Absolut. Bei allen anderen würde ich es nicht machen.
Ich zünde mir jetzt eine Zigarette an.
Ich weiß.
Normalerweise
könnte ja, ich jetzt auch weiterreden. Ich würde ihm halt diese beiden Möglichkeiten geben. Entweder gehst du raus, weil du es scheiße findest, dass wir so agieren oder dass wir so agieren müssen. Oder du holst dir halt ein neues T-Shirt. Ganz einfach. Weil das hatten wir in der Astra-Schule ja auch schon ein paar Mal, dass Leute mit einem Freiwild-Shirt oder mit einem Onkel-Shirt rein wollten bei Konzerten. Und haben unsere Kastenleute.
Aber wäre das beim Onkels, also bei Onkels-Shirts wäre es jetzt genauso für dich? Dass jemand jetzt mit einem Onkels-Shirt auf ein Konzert kommen würde, in deine Location,
Wird er mit dem Onkels-Shirt, würde er in meine Location nicht reinkommen. Auf gar keinen Fall. Nein. Weil ich weiß, ich war auf genug Konzerten von Künstlern und von Bands, wo auf einmal Onkelsleute, also Leute mit Onkels-T-Shirt da waren und dass es eine unfassbar ätzende Stimmung im Laden war. Mhm. Weil einfach 99,9% das scheiße finden. So, und ich kann safe sagen, ich möchte nicht, dass halt irgendwie solche T-Shirts in meinem Laden sind. Klar kann ich das machen. Und wir reden hier nicht davon, dass ich sage, dass der Typ, der das Shirt trägt, rechts ist.
Sondern er hat sich einfach nur nicht mit dem Thema richtig auseinandergesetzt.
Er hat sich einfach nicht mit der Band, und wenn er dann ankommt, dann die Onkels haben schon tausendmal Rock gegen rechts gespielt. Ja, mag alles sein, ist ja auch voll schön, aber die Onkels haben halt auch immer noch Nazis auf ihren Konzerten, die den rechten Arm heben. So. Da kann die böse Onkel Security 20.000 Mal sagen, ja, wir holen die alle
aber
raus.
Ist das
und so.
Immer noch so?
Ja, gehört, das ist immer noch
ich
so.
Ich habe gehört, dass ein ganz harsches System
ja, vorne ist es herrscht, ja, ist es ja auch.
Wo,
die haben ja,
wo wirklich auch gesagt wird, Leute mit 88
ja.
mit diversen Shirts kommen auf dieses Konzert nicht rein, ja. Wo halt auch die, sagen wir mal, das Onkels Awareness Team.
Ja, das Onkels Awareness Team drauf achtet, und wenn jemand den rechten Arm hebt, wird er auch wahrscheinlich sofort rausgeschmissen, aber trotzdem laufen auf diesen Konzerten, da gibt es genug Videos und genug TikToks drüber, immer noch mit Symbolik rum, die halt nicht geil ist, ganz einfach. Und die stehen natürlich wahrscheinlich nicht in der ersten Reihe und auch nicht in der 20. Reihe, die stehen dann halt ein bisschen weiter hinten.
Ja, auf dem Hockenheimring ist ja viel Platz, ne?
Genau, auf dem Hockenheim ist viel Platz. Da siehst du in den ersten 50 Reihen halt nur, fast nur Teenies in Anführungsstrichen und sau viele Frauen, die das halt feiern, die das geil finden. So, aber weiter hinten weißt halt auch nicht, was da passiert. Würdest du in die Hebebühne jemanden mit dem Onkel-Shirt lassen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Weil dann kannst du im Endeffekt Rammstein auch reinlassen und dann kannst du Freiburg
ja,
auch
ja,
reinlassen.
Ja, das ist ja, also, ne? Wo fängt man dann an? Finde ich, ist auch ein gutes Thema. Wo fängt man halt an? Von der, das, was von der Bühne runterkommt, für sich als, das geht so gegen unsere Awareness und das, was die Leute halt mit reinbringen, das geht so gegen unsere Awareness. Wann, also, wie viel ist in Ordnung?
Ja, klar.
Ja. Wo man sich halt auch irgendwie immer mit beschäftigen muss, weil es gibt ja auch immer die ein oder anderen Location, die halt dann für solche Sachen dann prädestiniert angefragt werden.
Ja, klar.
Wo du halt dann, wie heißt der W, ne? Der W?
Ja, der W.
Der W ist der Gitarre.
Stefan Weidner von den
Stefan Weidner. Da werden ja auch Leute mit dem Onkels-Shirt auf jeden Fall kommen. Und der spielt ja trotzdem in Hamburg. Und wenn er in Hamburg spielt, spielt er halt auch in Locations, wo wir auch die Leute halt kennen und wo wir auch sagen so, ja, ist das jetzt, also.
Ja, ich würde ihn nicht veranstalten. Ganz einfach. Ich würde ihn nicht veranstalten. Und ich glaube, wenn ich einen großen Club hätte und die Anfrage würde kommen, wenn eine Vermietung zum Beispiel, würde ich es halt nicht machen.
Aftershow-Party.
Auch
Weg.
Das nicht. Nee, auch das halt nicht. Keine Ahnung. Weil ich auch einfach glaube, es ist halt auch wieder so ein Bubble-Ding, weil ich persönlich mehr in diesem Musik-Ding drin bin und leider gar nicht so wirklich im politischen Schande über mein Haupt so. Aber ich kann dazu halt nicht so viel sagen.
Wie oft du dich jetzt gerade entschuldigst, ich habe dich schon.
Ja, weil das total schade ist, dass ich das nicht so weiß, weißt du? Das finde ich ja selber schade. Aber
es passiert doch gerade schon so viel auf der Welt, dass ich das überhaupt gar nicht schlimm finde. Ich prangere halt zum Beispiel nicht an, dass du dich jetzt nicht mit dem Israel-Palästina-Konflikt auseinandersetzt.
Das ist schön.
Weil ich selber auch weiß, das ist so tief verwurzelt in der Vergangenheit und das schaukelt sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in irgendwelchen anderen Situationen halt wieder hoch und jetzt ist es halt einfach nur so krass brutal, wo Menschen auf beiden Seiten halt sterben und die Israelis aber, sagen wir mal so, da liegt schon einer richtig auf dem Boden und dann wird aber ordentlich nachgetreten und der Typ, der auf dem Boden liegt, der hat aber auch angefangen, der hat aber vorher schon richtig gegeben, so, ne, aber jetzt liegt er schon seit Wochen, Monaten liegt er schon auf dem Boden, es wird immer noch nachgetreten und trotzdem prangere ich das nicht an, es ist nur eine Situation, mit der man sich auseinandersetzen sollte, also ich finde, auf der einen Seite auch als Mensch, als Künstlerin und auch als Mensch, der einen Club betreibt oder halt auch Festivals oder Leute, die halt Festivals machen, ne, also weil wenn so viele Menschen in Deutschland stark rechts außen wählen, dann wird es ja auf den Campingplätzen auch die 15-20% geben.
Ja, natürlich, auf jeden Fall, auf jedem Festival, klar, so. Logisch, absolut.
Und wenn sich halt die Festivals irgendwie auf die Mütze schreiben, das hier ist ein Platz für alle, dann ist das irgendwie, finde ich halt irgendwie schwierig. Wie viel Verantwortung kannst du für deine Gäste übernehmen? Wie viel Verantwortung kannst du für das übernehmen, was da gerade auf der Bühne stattfindet? Das ist, das werden wir hier nicht beantworten können, aber ich finde es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das wird dann kommen. Auch gerade in den nächsten 2 Jahren, wenn die Wahl halt ansteht. Und wenn es vielleicht dann doch nicht so gut aussieht. und Robert Habeck doch kein Bundeskanzler wird.
Ach, schade.
Oh, Robert Habeck wäre so ein toller Bundeskanzler. Bundeskanzler Robert Habeck.
Ja.
Nicht? Auch Daniel.
Da mache ich mir nochmal Gedanken drüber.
Gott, Daniel, das ist schon mal leid. Ja. Ich dachte, du hast hier so eine Liste mit lustigen, poppigen Themen.
Nee.
Hast du gar nicht rausgeholt. Hast du gar nicht rausholen können.
Nee, du hast bestimmt heute. Gut.
Ja, letzte Woche hast du bestimmt.
Genau, jetzt hast du bestimmt.
Cool.
Geben und nehmen und so.
Ja. Nächste Woche gibt's dann einen Gast.
Zwei sogar.
In ja. Im besten Fall haben wir zwei Gäste hintereinander.
Im besten Fall haben wir zwei Gäste hintereinander. Wir haben eine Playlist, die da heißt Astra Colada. Nachtasyl. Und da wünschen wir uns immer ganz tolle Songs drauf. Also ganz tolle Songs, von denen wir denken, dass die ganz, ganz tolle Songs sind. Und ich weiß gar nicht, was habe ich denn da? Ach so, genau. Ich habe gar nicht so viel. Ich wünsche mir auf jeden Fall von Ketka auch für mich Sechste Stunde. Weil es für mich einer der absolut...
Nimm doch mal dein Handy von irgendwas weg.
Weil es für mich einer der absolut besten Ketka-Songs ist, die Ketka gemacht haben. Und ich sage ja immer, je älter die werden, desto besser werden die. Und es ist bei Ketka safe so.
Ich finde, bei dem Video sieht Markus Wiebusch richtig gut aus.
Geil, oder? Markus ist so eine heiße Sau. Das war das Erste, was ich gedacht habe, wo ich Markus Wiebusch gesagt habe. Boah, Alter, bist du heiß.
Sieht der gut aus? Was ja? ist denn da passiert?
Ja, er sieht alt aus, aber gut aus. Das ist das Ding.
Also der ist aber, als wenn nochmal so gesagt wird, so in den letzten Jahren, wo du Musik machst,
ja.
Da kommt aber die Attraktivitätskeule. Ja. Der ist ein richtiger Sugar Daddy geworden.
Und dann wünsche ich mir von Alligator noch Küssen. Das ist eine neue Single. Großartiger Song, 90er Jahre Schlagzeug mit freshen neuen Gitarren. Großartig.
Ich komme hier gerade nicht in meine Playlist rein, weil ich mein Handy auf
Fitness
gemacht habe. Dann wünsche ich mir halt einfach eine krasse Single von Dietz.
Ja.
So. Also mein Lieblingssong von Dietz, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Jetzt. Sehr gut.
So, wir hören uns nächste Woche.
Das tun wir.
Ich sag jetzt einfach mal so, falls sich irgendwelche Menschen jetzt dran stören, an unseren unreflektierten politischen Meinungen und vielleicht auch an unserem politischen Unwissen.
Ja.
Dann sollte er uns nicht hören. Weil im Grunde genommen...
Oder er kann uns schreiben.
Er kann Daniel Hildmann persönlich schreiben.
Oder auch Hauke.
Ja, ist halt einfach so. Also im Grunde genommen, dieser Podcast besteht so ein bisschen daraus, dass wir über das reden, was wir so erlebt haben in Hamburg und dann, wie unsere politischen Meinungen sind. Und da Daniel kein Geschichtsstudium abgeschlossen hat und ich nicht in Philosophie
bestanden habe... Braucht man ja auch wahrscheinlich.
Braucht man wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist so, wir lernen einfach über die wundervollen Gäste, die wir hier haben und wir lernen halt.
Durch TikTok.
Genau. Gut. Und in dem Sinne sagen wir Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Oh, vielleicht ist es einfach so, es gibt ja...
Ich muss so dringend pinkeln, hau rein.
Ja, ich weiß. Ich wollte aber nur sagen, wenn ich die Anmoderation mache,
ja,
dann machst du die Anmoderation mit dem einfachen, man braucht immer so Schlagworte, weil du es immer machst. Du sagst ja immer... Sag's nochmal?
Weiß ich nicht.
Doch, du sagst immer Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, Tschüss, bis nächste Woche.
Siehst du, und das wird jetzt outstanding. Du bist die letzte Person, die auf Wiedersehen sagt.
Alles klar.
Also sag's nochmal.
Okay. Tschüss, bis nächste Woche.